HR Info. Netzwelt.
Heute mit Udo Langenohl. Seit mehr als einer Woche macht ein Erpressungstrojaner Schlagzeilen. Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Rechner weltweit hat er befallen, auch in Deutschland. Mit verheerenden Folgen für die, die es erwischt hat. Mehr dazu jetzt in HR Info Netzwelt. Seit mehr als einer Woche wütet Locky in der IT-Welt. Locky ist Ransomware, ein Krypto-Trojaner. Befallene Rechner und Datenbanken werden verschlüsselt. Zugriff ist dann nicht mehr möglich. Abertausende Rechner wurden und werden immer noch auch in Deutschland befallen. Bis zu 5000 pro Stunde. Vom Privat-PC zu Hause bis zu kritischen Bereichen wie Forschungsabteilungen, zum Beispiel beim Fraunhofer-Institut. Wer Opfer wurde, der soll zahlen, damit die Daten wieder lesbar werden. Ronald Eikenberg ist Redakteur beim Computermagazin CT in Hannover und er hilft uns jetzt, in diesem Dschungel aus Verschlüsselung, Trojaner und Erpressung mal so ein bisschen durchzublicken. Herr Eikenberg, zunächst sollten wir vielleicht mal klären, was man eigentlich genau unter einem Krypto-Trojaner bzw. Ransomware verstehen muss. Was ist das?
Krypto-Trojaner, man nennt sie ja auch Erpressungstrojaner, klauen mir keine Daten, sondern sie verschlüsseln meine Daten. Also das heißt, ich fange mir den auf irgendeinem Weg ein und er geht hin und guckt, was ist mir potenziell lieb und teuer, also Fotos, Dokumente, Projektdateien, und fängt dann an, diese Dateien zu verschlüsseln. Und wenn er damit fertig ist, erscheint ein Erpresserbrief und da steht dann drin, wenn du diese Daten wiederhaben willst, wenn die wieder entschlüsselt werden sollen, musst du jetzt ein gewisses Lösegeld bezahlen. Mhm. Das sind in der Regel so 200 bis 400 €. Und ja, wenn man das nicht tut, hat man echte Probleme, an diese Daten wieder ranzukommen.
Wie kommt denn der Trojaner auf meinen Rechner drauf? Wie überwindet der Firewalls und Virenscanner? Wie macht er das?
Der Hauptverbreitungsweg, sind derzeit E-Mails, vermeintliche Rechnungen von, also wir hatten Ende letzter Woche zum Beispiel einen Wursthersteller als Absender skurrilerweise und da stand dann drin, bitte öffnen Sie mal die Rechnung und kontrollieren Sie den Rechnungsempfänger, und das weckt ja doch schon die Neugier bei dem einen oder anderen. Andere Fälle sind zum Beispiel vermeintliche Faxbenachrichtigungen, es kommt eine Mail, Sie haben einen Fax erhalten, öffnen Sie jetzt mal bitte den Anhang. Und das Problem ist, dass viele Leute dann tatsächlich auch da drauf klicken. Diese Online-Ganoven haben auch alle möglichen Virenscanner da zur Hand und gucken, bevor sie die Dinger losschicken, ob die erkannt werden. Und die probieren so lange rum, bis es dann auch irgendwann mal durchflutscht.
Wie machen die das, so hervorragend formulierte Mails auf den Weg zu bringen mit richtiger Ansprache, Vor- und Nachname? Alles stimmt da drin. Wo haben die diese Sachen her?
Im Fall von Zipgate haben die Täter einfach eine Benachrichtigungsmail genommen, eine echte, wie Zipgate sie auch verschickt, und kleine Änderungen am Text vorgenommen und eben diesen Locky-Trojaner in den anderen gepackt. Das ist jetzt keine große Kunst, aber es ist sehr effektiv. Wenn man zum Beispiel bei Zipgate ist und solche Mails auch bekommt, ist dann doch da überlegt man ja nicht, ob das vielleicht dann doch mal ein Trojaner ist, weil der Absender stimmt, der Inhalt der Mail stimmt im Prinzip, und dass das nur eine gefälschte Mailadresse ist, also dass es gar nicht von Zipgate kommt, das sieht man bei den meisten Mailprogrammen auf den ersten Blick nicht.
Helfen denn da Backups weiter oder macht sich Locky auch auf den Kopien breit, auf den Backups, die ich mache von meinem Rechner? Kann da Locky auch drauf zugreifen?
Backups sind in der Tat momentan die einzig sichere Lösung, um sich vor solchen Fällen zu schützen, weil die Verschlüsselung bei vielen Trojanern, soweit wir wissen, aktuell auch bei Locky einfach gut umgesetzt wurde. Es ist sicher, also man kann sie nicht so einfach knacken. Hm. Und in solchen Fällen kann man versuchen, noch Dateien über Rettungstools wiederherzustellen. Das bringt in der Regel nicht so viel. Und ja, wirklich entspannt kann man nur sein, wenn man Sicherungen hat, die man dann im Zweifel wiederherstellen kann. Wichtig ist, dass die nicht auf irgendeiner Festplatte liegen, wo der Trojaner draufkommt. Also sobald dieser Locky-Trojaner beispielsweise ausgeführt wird, guckt er überall, wo alle möglichen Speicherorte, die er erreichen kann vom Rechner, also externe Festplatten, die Festplatte des Rechners und sogar Netzwerkfreigaben durch, und ja, versucht dann die entsprechenden Dateitypen, also alles, was irgendwie potenziell wichtig ist, zu verschlüsseln. Also kann man nur so vorgehen, dass man diesen externen Datenträger, zum Beispiel eine USB-Festplatte, nur wirklich dann anschließt, wenn der Rechner sauber ist. Also man bekommt es ja mit, wenn so eine Verschlüsselung dann durchgeführt wird. Und nur dann, wenn man tatsächlich Backups anlegt.
Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel ein Backup in die Cloud verlagere? Kann er auch darauf zugreifen?
Bei den beliebtesten Speicherdiensten, also zum Beispiel Dropbox oder in OneDrive, das ist ja in Windows inzwischen integriert, hilft es nicht allzu viel, weil sobald die Dateien auf meinem Rechner verschlüsselt sind, gehen diese Programme, die dazugehören, hin und synchronisieren die Dateien in die Cloud. Das heißt, ich habe dann auch da die verschlüsselten Kopien, die Originale werden ersetzt. Und unter Umständen kann ich die dann auch nicht wiederherstellen. Es gibt bei manchen Anbietern eine Funktion, wo ich dann ältere Versionen von Dateien oder gelöschte Dateien wiederherstellen kann. Aber darauf sollte ich mich nicht verlassen.
Also wirklich Rundumschutz hat man dann nur, wenn man ab und zu oder regelmäßig ein Backup mal kurz macht, Platte wieder abhängt und die Platten nicht am Rechner lässt. Das bringt mich jetzt zu der Frage, haben wir es hier nicht wieder, wie so oft eigentlich mit einem Windows-Problem zu tun? Ist das Betriebssystem von Microsoft nicht letztlich das schwächste Glied hier in der Kette, wenn es immer wieder Windows-Rechner betrifft?
Das kann man so oder so sehen. Einerseits ist es ein Windows-Problem, weil die meisten Trojaner, auch die Verschlüsselungstrojaner, haben es auf Windows abgesehen. Das liegt aber nicht daran, dass Windows besonders unsicher ist, sondern einfach darin, dass Windows enorm verbreitet ist. Ich glaube, das sind weit über 90% Marktanteil. Und es lohnt sich für diese Online-Kriminellen einfach mehr, einen Trojaner zu entwickeln, der auf Windows-Nutzer abzielt, als jetzt beispielsweise einen für Linux oder macOS, weil es da einfach sehr wenige potenzielle Opfer gibt.
Die Leute, die diesen Trojaner verbreiten, die behaupten ja, dass man nach Zahlung eines Lösegelds, Sie haben es anfangs erwähnt, einen Schlüssel bekommt, um die verschlüsselten Daten wieder zugänglich zu machen. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sagt aber, Leute, keinesfalls zahlen. Lasst die Finger weg, gebt denen kein Geld. Teilen Sie diese Meinung?
Es kommt ganz drauf an, was für Daten da verschlüsselt sind und ob ich Backups habe. Unter Umständen ist das der letzte mögliche Rettungsweg. Und wenn das Dateien sind, die von hohem Wert sind, die ich nicht wiederherstellen kann, kann man schon mal mit dem Gedanken spielen, vielleicht diese 200 bis 400 Euro aufzubringen und diese Daten dann retten zu können. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man damit auch die Täter natürlich unterstützt. Also man sorgt dafür, dass die mehr finanzielle Mittel haben, dass die bessere Trojaner entwickeln können, dass sich das Problem verschlimmert. Mhm. Aber im Einzelfall ist mir damit unter Umständen erstmal geholfen.
Ist denn sichergestellt, dass ich auch einen Schlüssel bekomme für das Geld, das ich da bezahlt habe? Oder kann es mir auch passieren, dass ich die 200, 300, 400 Euro bezahle und nie eine Antwort bekomme?
Eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht. Das liegt schon daran, dass diese Infrastruktur der Kriminellen immer wieder von Ermittlungsbehörden beispielsweise aus dem Netz genommen wird und es da möglicherweise gar keine Option mehr gibt, diesen Schlüssel wiederherzustellen. Bei so aktuellen Geschichten wie Locky haben wir tatsächlich schon 2, 3 Berichte bekommen von Nutzern, die gesagt haben, ich habe es bezahlt und ich habe meine Daten wiederbekommen.
Was mache ich denn? Locky wütet ja immer noch, auch heute, ganz aktuell in dieser Woche. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, meinen Rechner einschalte und plötzlich habe ich den Eindruck, hier ist irgendwas faul, die Festplatten rattern. Locky beginnt mit der Verschlüsselung. Soll ich da schnell abschalten, Stecker ziehen und versuchen zu retten, was noch zu retten ist? Oder ist dann sozusagen der Drops schon gelutscht, ist dann vorbei?
Es dauert eine gewisse Zeit, diese Dateien zu verschlüsseln, also je nachdem, wie viel ich habe. Und wenn ich merke, dass da irgendwas faul ist, also zum Beispiel, wenn Dateien plötzlich eine andere Endung bekommen, im Fall von Locky heißen die dann .locky und haben ganz kryptische Dateinamen, es tauchen Textdateien mit diesen Lösegeldforderungen auf, dann sollte ich den Rechner möglichst schnell runterfahren oder wenn es gar nicht geht, den Stecker ziehen, weil das, ja, Locky frisst sich durch die Festplatte durch und je weniger da verschlüsselt ist, umso besser. Also man kann den Schaden durchaus reduzieren, wenn ich Locky an seiner Arbeit hindere.
Herr Eikenberg, so ein Gespräch geht natürlich nicht ohne Tipp des Fachmanns zu Ende. Wie verhindere ich es denn als Nutzer, als vielleicht auch Administrator in einer Firma, eines IT-Netzwerks dauerhaft von solchen Schädlingen heimgesucht zu werden? Es geht wirklich um den Punkt dauerhaft. Habe ich dann überhaupt eine Chance?
100%igen Schutz gibt es in dem Fall nicht, weil diese Verschlüsselungstrojaner, die kommen tagesaktuell rein und werden dann auch von den Virenscannern in der Regel nicht erkannt. Trotzdem sollte ich einen Virenscanner auf dem System haben. Ab und zu fängt da ja doch mal was ab. Und darüber hinaus sollte ich sehr skeptisch sein, wenn ich Mails mit Anhängen bekomme. Also Anhänger nur anklicken, wenn ich wirklich weiß, von wem die Mails kommen, wenn ich da was erwarte. Und im Zweifel lieber nochmal Rücksprache halten. Dazu sollte man sein System, das ist alter Tipp, der immer noch sehr aktuell ist, immer auf dem aktuellen Stand halten. Also das heißt, Sicherheitsupdates installieren, den Browser, Plugins, immer aktuell halten, weil sich solche Verschlüsselungstrojaner in einigen Fällen auch über Webseiten verbreiten. Mhm. Und da reicht es dann, wenn ich auf irgendeine Webseite surfe, die dann gerade zufällig infiziert ist, um mir Schadcode auf den Rechner zu holen.
Seit mehr als einer Woche wütet Locky in der IT-Welt, ein Ransomware, ein Krypto-Trojaner, der befallene Rechner verschlüsselt und man kommt an die Daten nicht mehr dran. Ronald Eikenberg, Redakteur beim Computermagazin CT aus Hannover, hat uns die Hintergründe erklärt und uns geholfen, uns im Dschungel aus Verschlüsselung, Trojaner und Erpresser zurechtzufinden. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. So viel Offenheit ist ziemlich ungewöhnlich für Apple. Der Firmenchef Tim Cook hat dem Fernsehsender ABC ein 30-minütiges Exklusivinterview gegeben, in dem er die Argumentation seines Unternehmens im Streit mit dem FBI darlegte. Wir haben in der letzten Sendung schon mal darüber berichtet. Seine Haltung: Die Software, die Apple schreiben soll, würde sich wie Krebs verbreiten und die Sicherheit von hunderten Millionen Kunden in aller Welt gefährden. Dies sei schlecht für Amerika, sagte er. Wolfgang Stufelesser.
Vor dem Apple Store in Santa Monica, im Westen von Los Angeles. Wenn Apple ein neues iPhone auf den Markt bringt, stehen die Kunden hier oft Schlange. Doch an diesem Abend hat sich nur eine Handvoll Leute eingefunden. Sie wollen für Apple und gegen das FBI demonstrieren, das von Apple fordert, eine Software zu schreiben, um das iPhone des San Bernardino-Attentäters zu entsperren. Charles Fredericks gibt sich auch in der kleinen Gruppe kämpferisch. Die Lösung des FBI in Sachen Terrorismus sei, einfach jeden für einen Terroristen zu halten und den Leuten ihre Bürgerrechte zu nehmen und ihr Privatleben auszuspionieren. Auch in den Medien geht die Diskussion um Apples Aufbegehren gegen das FBI weiter. Die Chefs von Google und Facebook haben sich schon hinter Apple gestellt. Dann wurde ausgerechnet Bill Gates, Gründer von Apples Erzrivalen Microsoft, mit den Worten zitiert, er stehe auf der Seite des FBI. Später stellte er beim Wirtschaftssender Bloomberg klar, dass diese Berichte nicht seine Haltung wiedergäben.
I was disappointed because that doesn't state my view on this.
Er glaube aber sehr wohl, dass die Regierung nicht völlig im Dunkeln tappen müsse, solange bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen würden, um den Zugriff auf Einzelfälle zu beschränken.
I do believe there are sets of safeguards where the government shouldn't have to be completely blind.
Genau an dieser Frage scheiden sich die Geister. Geht es um den Einzelfall San Bernardino oder will das FBI hier eine Tür aufstoßen, durch die anschließend alle möglichen Regierungen und auch Kriminelle Zugriff auf die Daten von iPhones hätten? Der Fall könnte am Ende vor dem obersten Bundesgericht landen oder ein neues Gesetz nötig machen. Ob Apple sich am Ende durchsetzt, das hängt wohl auch davon ab, dass möglichst viele Branchengrößen und Experten Apples Argumentation unterstützen. Das vermutet zumindest Michael Robinson, Kommunikationsberater für Unternehmen in Krisensituationen, im Interview mit dem Radiosender NPR.
For Apple, the real key going forward is that they cannot be the only people making this argument.
Für Apple ist entscheidend, dass sie nun nicht die einzigen bleiben mit ihrer Argumentation. Sonst wirken sie, als würden sie ihr Produkt verteidigen. Und dann werden sie verlieren. Wenn die Leute dagegen den Eindruck haben, dass Apple stellvertretend für die US-Bürger ihre Privatsphäre verteidigt, dann gewinnt Apple. Klar, gegen Apple haben sich inzwischen einige Angehörige der Opfer von San Bernardino ausgesprochen. Robert Velasquez hat bei dem Anschlag im Dezember seine 27-jährige Tochter verloren. Wie er gegenüber dem Fernsehsender ABC sagte, geht es für ihn darum, dass das iPhone Informationen enthalten könne über mögliche weitere terroristische Pläne der beiden Attentäter.
The bigger picture is that there might be some information in that phone that could lead to any other terrorist plots that these people might have been involved in.
Vor dem Apple Store in Santa Monica frage ich die Demonstrantin Aki Rose, wie sie ihre Pro-Apple-Haltung den Angehörigen der San Bernardino-Opfer erklärt. Ihre Antwort:
It's heartbreaking what happened in San Bernardino. I mean, it hit me very hard.
Es bricht einem das Herz, was in San Bernardino passiert ist. Aber ich finde, es wäre respektlos, wenn das FBI nun diesen Anschlag dazu nutzen würde, um Zugriff auf Informationen zu bekommen, die das FBI nicht braucht.
Get access to data the FBI doesn't need.
Nach Recherchen von Michael Scarsella, Redakteur beim National Law Journal, sind derzeit 12 weitere Fälle anhängig, in denen die US-Behörden Apple auffordern, iPhones zu entsperren. Im Unterschied zum Fall San Bernardino waren diese Anfragen aber bislang nicht öffentlich bekannt.
Der Mobile World Congress in Barcelona endete am Donnerstag in dieser Woche. Und neben den zahlreichen Produktneuheiten bei Smartphones und Tablets stach vor allem ein Thema aus der Masse hervor. Der neue Mobilfunkstandard 5G, der in Zukunft mobile Surfgeschwindigkeiten bringen soll, die es locker mit den derzeit schnellsten Glasfaseranschlüssen in deutschen Großstädten aufnehmen kann. Christian Sachsinger.
Es ist ein griffiges Anwendungsbeispiel für die neue Netztechnik 5G. Überließe man einem vernetzten Bordcomputer das Steuer im Auto, dann bräuchte der in einem bislang schon sehr schnellen, aber älteren 4G-Netz 3 Meter als Reaktionszeit, um den Bremsvorgang einzuleiten. Mit dem neuen 5G-Netz verringert sich das auf nur noch ein paar Zentimeter, weil sich die Reaktionszeit des Netzes, die sogenannte Latenzzeit, deutlich verkürzt. Warum der ständige Kontakt zum Netz überhaupt nötig ist, erklärt Marc Liebhardt, Manager bei Nokia, so.
Weil die Autos natürlich, wenn sie über die Kreuzung fahren müssen beispielsweise, können nicht mit ihren Sensoren um die Ecken herumschauen und haben auch keine Sicht über das nächste Auto hinweg. So eine zentrale Einheit in der Cloud ist notwendig, um die Position der Autos zu ermitteln und auch die Geschwindigkeit der Autos zu steuern.
Neben Nokia mischt auch die Deutsche Telekom kräftig mit bei Entwicklung und Aufbau des neuen Netzes. Gemeinsam mit Partnern aus Asien wird dabei nicht nur an der Latenzzeit gefeilt, sondern natürlich auch an der Geschwindigkeit, wie Telekom-Vorstand Niek-Jan van Damme erklärt.
Ja, bei 5G können wir bis zu Geschwindigkeiten von 1 Gigabit benutzen. Und ich bin mir sicher, wenn es dann 5G geben wird, werden die Geschwindigkeiten noch höher sein.
Noch höher heißt bis zu 70 Gigabit pro Sekunde. So viel wurde im Labor schon erreicht. Damit wäre ein 5G-Netz 2000 Mal so schnell wie ein heutzutage gängiges Mobilfunknetz. Damit ließen sich selbst große HD-Filme in Sekundenschnelle herunterladen. Doch die hohen Geschwindigkeiten sind erst einmal weniger für die Endverbraucher gedacht als vielmehr für die Industrie. EU-Internetkommissar Günther Oettinger versucht auf dem Mobile World Congress in Barcelona die Entwicklung voranzutreiben.
Der Gesundheitssektor kommt hinzu. Mobile Gesundheit. Wir haben Resonanz von Industrie 4.0. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit aufzuzeigen, dass 5G kein Selbstzweck ist, sondern nur mit dieser Qualität, Geschwindigkeit und der Kapazität von Datentransporten digitale Dienste in der gesamten Industrie und Gesellschaft von morgen funktionieren.
So sollen neben dem autonomen Fahren Chirurgen Operationen aus der Ferne durchführen können und Kühlschränke, Heizungen, Industrieroboter, Produktionsanlagen und vieles mehr am Internet hängen. Diese gigantischen Datenmengen, die dann entstehen, lassen sich erst verarbeiten, wenn die Netze eben mitspielen. Und wann kommt nun diese neue, total vernetzte Welt? Der Industriekommissar hat da schon eine genaue Vorstellung.
Unser Ehrgeiz geht dahin, dass wir 2020 die 5. Generation von mobilen Datendiensten in den Markt bringen.
In 4 Jahren werden diese Netze dann allerdings noch nicht wirklich belastbar sein. Bis alles nur annähernd so gut funktioniert, wie man es heute ankündigt, können locker noch einmal 10 Jahre ins Land ziehen. Die Zeit wird man auch brauchen, um für 5G einen weltweit einheitlichen Standard zu finden. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn, wie bei den Vorgängernetzen immer wieder geschehen, europäische Geräte und Produkte plötzlich in den USA oder in Asien offline bleiben.
Der Mobile World Congress in Barcelona bleibt noch unser Thema. Was helfen die hyperschnellen neuen Mobilfunkstandards, wenn Smartphones und Tablets viel zu schnell in die Knie gehen? Die zu schwachen Akkukapazitäten machen der Branche wie den Nutzern seit Jahren Kopfzerbrechen. Kaum ein Smartphone, das regelmäßig genutzt wird, hält länger als 24 Stunden durch, dann muss es wieder an die Steckdose. Was sich in Sachen Stromspeicher und Forschung tut, Marc Ducke hat es auf der Messe erfahren.
Ja, es gibt ein Problem. Das zeigt sich schon beim Eingang des Messegeländes. In speziellen Schließfächern sind Dutzende von Akkus geparkt. Messebesucher können die Smartphones zum Aufladen abgeben und später wieder abholen. Keines der Fächer ist frei. Die mobile Welt, die hier in Barcelona beschworen wird, ist so mobil noch nicht. Der Akkus wegen. Das könnte sich bald ändern, meint Guy Paradis, Marketingdirektor beim israelischen Unternehmen StoreDot. Er zeigt den Akku seiner Firma, der in ein Samsung-Handy eingebaut ist.
Das ist eigentlich ein Lithium-Ionen-Akku, aber wir haben einige Materialien ausgetauscht. So kann die Batterie sehr viel mehr Strom aushalten. Mit einem 150-Watt-Ladegerät können wir den Akku in 5 Minuten aufladen und wir können noch schneller.
Er habe auch Modelle für Ladezeiten von 1 oder 2 Minuten im Angebot. Aber dafür wären dann auch extra Ladegeräte nötig. Guy steckt das Smartphone ans Netzteil und fast sekündlich geht die Prozentzahl des Akkus nach oben. Das hat offenbar auch den russischen Multimilliardär Abramowitsch beeindruckt. Er hat Millionen in das Projekt gesteckt. Jetzt muss nach den Worten von Guy Paradis eben ein Smartphone-Hersteller gefunden werden, der die Akkus in seine Geräte serienmäßig verbaut. Doch die forschen selber.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass alle großen Hersteller derzeit nach neuen Materialien suchen. Nur suchen sie alle in der gleichen Ecke. Wir kommen aus einer ganz anderen Richtung, denn wir arbeiten mit organischen Materialien. Deshalb denken wir ganz anders. Und deswegen ist unsere Lösung so speziell.
Was in dem Akku steckt, will StoreDot nicht verraten. Ganz anders das britische Unternehmen Zap & Go. Es setzt auf Graphen, eine besondere Form von Kohlenstoff, die in der Lage ist, große Mengen an Energie zu speichern. Ein Graphen-Akku lässt einen herkömmlichen Lithium-Ionen-Akku sehr alt aussehen. Simon Harris von Zap & Go stellt sein Graphen-Powerpack vor, ein externer Akku der neuen Art.
Der nennt sich 5-Minuten-Lader. Wie es der Name sagt, lädt er in 5 Minuten mit Hilfe von Graphen. Sie sehen zwar, das ist kein kleines Produkt, aber natürlich ist es unser Ziel, den Akku im Samsung- oder Apple-Smartphone zu ersetzen. Aber im Moment können wir ihn nur als externes Zubehör anbieten.
Tatsächlich ist der angebliche Wunderakku etwa 20 cm lang und 1 cm dick. Vor den Forschern liegt noch viel Arbeit, um ihn dünner zu machen. Allerdings ist er leicht und wirkt stabil. Graphenakkus haben zudem noch einen weiteren Vorteil. Sie können nicht so leicht in Flammen aufgehen. Fluggesellschaften hätten wohl kein Problem, ihn im Gepäckraum mitzunehmen. Lithium-Ionen-Akkus dagegen sollen ab April in den Laderäumen von Flugzeugen nichts mehr zu suchen haben. Und natürlich hofft auch Simon Harris darauf, dass ihn ein Unternehmen hier auf dem Mobile World Congress entdeckt, sein Vertrauen schenkt und in seinen 11-Mann-Betrieb investiert. So wie Abramowitsch bei StoreDot. Graphen hin oder her, der Lithium-Ionen-Batterie wird noch nicht so schnell der Saft ausgehen. Stefan Wasmuth vom Batteriehersteller Incell kann bei der Frage nach der Zukunft nur lächeln.
Natürlich wird derzeit viel an neuen Technologien geforscht, aber wir glauben, dass die Lithium-Ionen-Batterie in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahren die wichtigste Technologie bleiben wird.
Das Smartphone, es soll künftig nicht nur Kamera, Telefon und Navigationssystem in einem sein, sondern auch Kreditkarte. Mobiles Bezahlen wird aber nur mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen möglich. Und da haben sich die Hersteller so einiges einfallen lassen. Nils Kinkel hat sich das mal angesehen.
Mobiles Bezahlen mit dem Fingerabdruck oder sogar mit einem Selfie. Die Technik will Mastercard nach erfolgreichem Test in Amerika im Sommer auch nach Deutschland bringen. Damit es keinen Missbrauch gibt, müssen zum Identifizieren weitere Merkmale abgefragt werden. Das einfache Blinzeln beim Blick in die Kamera beispielsweise soll die biometrische Gesichtserkennung unterstützen. Neben dem Fingerabdruck ist auch der Pulsschlag ein Beweis für die Echtheit des Kunden. Datenschützer sind besorgt, weil das Kreditkarteninstitut Fotos der Kunden hinterlegen muss. Auf dem Mobile World Congress haben die Hersteller auch noch alternative Bezahlmethoden vorgestellt, beispielsweise über vernetzte Autos, die automatisch Tankrechnungen oder Parkplatzgebühren von der Kreditkarte abbuchen. Eine weitere Möglichkeit ist die Funktechnik NFC. So reicht in Zukunft ein kleiner Ring auf dem Finger aus, um in U-Bahn-Stationen oder bei Konzerten die Karten zu bezahlen.
Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es natürlich auch zum Downloaden oder Sie können sie als Podcast abonnieren unter hrinforadio.de und bleiben Sie neugierig.